Die Angst geht um, Donald Trump könnte die USA in einen autoritären Staat verwandeln. Noch verhindern das Gerichte und Gouverneure einiger Bundesstaaten. Aber wie lange noch? Der US-Präsident Donald Trump streitet mit dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. US-Korrespondent Samuel Jakisch erklärt, worum es dabei eigentlich geht. Nämlich darum, die Grenzen politischer Macht auszutesten und auszudehnen. Wo das enden könnte, das erfahrt ihr in dieser Folge 11KM, wie gewohnt in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 18. Juni. Hallo Samuel.
Hallo.
Ja, die Meldungen aus den USA, die überschlagen sich dieser Tage so richtig. Es gibt Ausschreitungen, Demonstrationen, Menschen wurden erschossen. Und viele sagen, es geht da gerade ums Ganze in den USA, um die Demokratie. Gab es da für dich als Korrespondent einen Moment in den letzten Tagen, der dich mit Blick auf die Demokratie in den USA am meisten beschäftigt?
Da hat es tatsächlich reichlich gegeben in den vergangenen Wochen und jetzt bald 4 Monaten dieses Präsidenten, dieser Administration hier in Washington. Es hat Protestveranstaltungen gegeben im ganzen Land. Die waren nicht wirklich riesig, aber es waren die größten seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Und ein konkreter Moment, an dem das alles sehr kulminiert ist, wäre für mich eine Szene von vor etwa einer Woche aus Kalifornien. Da tobt gerade besonders eine Auseinandersetzung zwischen der Regierung Trump in Washington und der Regierung des Bundesstaats in Kalifornien. Es geht vor allem um die Verhaftungswelle, die dort gerade läuft, gegen Menschen, denen man unterstellt, sie seien illegal im Land. Und Tom Homan ist seit der Regierung von Donald Trump der sogenannte Border Czar, also der Grenzzar der Trump-Administration. Das ist die Funktion eines Sonderbeauftragten im Weißen Hauses. Der hat eine sehr umfassende Zuständigkeit für alles, was mit Grenzpolitik zu tun hat oder eben mit der Durchsetzung von Einwanderungs- und Abschiebemaßnahmen.
When someone commits a crime, we'll ask the Department of Justice to investigate and prosecute.
Und dieser Tom Homan hat gedroht, dass auch US-Bürger, die diese Razzien blockieren, verhaftet werden können.
I don't care who they are, the governor, the mayor, whatever. When you commit a crime against ICE officers, we will seek prosecution.
Und Präsident Trump hat auf Nachfrage erklärt, dass das auch für den Gouverneur gilt, für den Chef der Regierung in Kalifornien, dass auch der festgenommen werden könnte. Und dieser Mensch, Gavin Newsom, der hat sich dann in einem Fernsehinterview hingestellt ins Lagezentrum, ins Einsatzzentrum der Polizeikräfte in Kalifornien.
Lay your hands off 4-year-old girls that are trying to get educated. Lay your hands off these poor people just trying to get live their lives, man.
Dann hat diesen Chef der Einwanderungspolizei aufgefordert, genau das zu tun. Komm nur her, trau dich, verhafte mich, aber lass die Menschen hier in Ruhe.
These guys need to grow up, they need to stop. And we need to push back. So Tom, arrest me.
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, streitet sich also öffentlich mit Präsident Trump und seiner Regierung in Washington. Warum fandest du diesen Moment, diesen medialen Schlagabtausch so bedeutsam?
Es ist einfach ein Moment, wo jedem Beobachter klar wird, dass hier was schiefläuft, dass hier was droht, kaputt zu gehen, wenn ein gewählter politischer Amtsträger, kein kleines Amt, sondern des größten Bundesstaates und des wichtigsten und des wirtschaftlich stärksten, des bevölkerungsreichsten in den USA sich hinstellt und mit diesen drastischen Worten die Exekutive auffordert, sich mit ihm anzulegen. Das hat mit einer demokratischen Debatte, wie wir es kennen und für die sich die USA auch so ein bisschen als Vorbildstätte der modernen Demokratie gerne selbst loben, damit hat das wenig zu tun.
Ja, Gavin Newsom, den Gouverneur von Kalifornien, den hatten vorher in Deutschland jetzt vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm bisher. Warum ist dieser Politiker jetzt so wichtig?
Das ist der Gouverneur von Kalifornien, also der Regierungschef dieses Bundesstaates. Das ist aber nicht zu verwechseln mit dem Senator, der vertritt ja dann den Bundesstaat in Washington, macht also hier bei der Gesetzgebung mit. Der Gouverneur bleibt im Heimatstaat und ist dort der oberste Chef aller Landesbehörden. Mhm. Newsom ist ein politischer Gegner von Donald Trump. Er ist Demokrat, der setzt sich für Themen ein wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit. Sehr eloquent, der Mann, funktioniert super im Fernsehen, hat einen erfolgreichen Podcast, schicke Haare, weiße Zähne. Er war auch mal möglicher Präsidentschaftskandidat für 2024. Mhm. Und das kritisieren auch viele Kalifornier an ihm. Selbst die, die ihn wählen, die sagen, dass er sich in Wahrheit nur für höhere Aufgaben interessieren würde und gar nicht so sehr für die eigene Bevölkerung. Der Mann ist jetzt sehr präsent im Konflikt mit Donald Trump, hat sowas wie eine Sprecherrolle dieser Opposition, vielleicht sogar einer Gegenbewegung, die noch nicht so richtig eine ist. Er inszeniert sich selbst sehr gern als Anwalt der Schwachen, als Verteidiger der kleinen Leute, insbesondere eben der Einwanderer, von denen es in Kalifornien sehr viele gibt.
Um zu verstehen, worum es jetzt geht in diesem Machtkampf zwischen Gavin Newsom und Donald Trump, zwischen Kalifornien und Washington, müssen wir uns vielleicht noch mal kurz ein paar andere Akteure in den USA Stück für Stück anschauen. Auslöser dieser großen Proteste, von denen wir jetzt viel die Bilder in den Nachrichten sehen, waren Razzien der Abschiebebehörde Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE, also ICE. Kurzer Recap, was genau macht diese Behörde da gerade?
Es war ein zentrales Wahlversprechen von Donald Trump und hat er auch gleich nochmal am ersten Tag seiner Amtsanführung gesagt, steht er da in der Rotunde des Kapitols, also diesem großen Kuppelsaal, da hat er versprochen, dass Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere in den USA abgeschoben werden sollen.
All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Umsetzen soll das alles Stephen Miller. Das ist der Chefberater für innere Sicherheit im Weißen Haus. Und der hat also von oben eine Vorgabe gemacht an diese Immigrationspolizei ICE, dass sie 3000 Verhaftungen am Tag durchführen sollen.
Under President Trump's leadership, we are looking to set a goal of a minimum of 3000 arrests for ICE every day.
Woher er jetzt auf diese Zahl kommt, ich vermute mal, eine Million im Jahr kommt ungefähr auf 3000 Verhaftungen am Tag. Er hat das immer und immer wieder wiederholt.
And President Trump is going to keep pushing to get that number up higher each and every single day so we can get all of the Biden illegals that were flooded into our country for 4 years out of our country.
Dieses Ziel von 3000 Verhaftungen am Tag, das wird seit dem Amtsantritt von Donald Trump verfehlt. Und deshalb gibt es einen sehr hohen Druck auf diese Behörde. Es wurden auch erste Führungsfiguren dort schon gefeuert und ICE hat daraufhin seine Razzien ausgedehnt auf Fastfood-Restaurants, Waschanlagen, Baumärkte, überall dort, wo Menschen für wenig Geld arbeiten oder Tagelöhner Arbeitskraft anbieten. Schwerpunkt dieser Razzien war eindeutig Kalifornien und diese Razzien sind häufig blockiert worden, gestört worden, teilweise auch angegriffen worden. Es gab Demos von Menschen, die sagen, Moment mal, du Präsident, du hast uns versprochen, die Kriminellen abzuschieben. Die Drogendealer, die Gangster und jetzt verhaftest du hier aber den netten Carlos, der mir immer so fleißig hilft beim Rasenmähen oder die Maria, die sich um unsere Nachbarin kümmert und sonntags in die Kirche geht. Das ist nicht okay. Und so war das auch so ein bisschen die Wahrnehmung der Demonstrierenden, die meine Kollegin in Los Angeles getroffen hat, dort direkt bei den Protesten.
Mexicans build our country. They really are the workforce of a lot of industry. So I'm not for undocumented, but if you're employed and you're productive and you have a good record, I don't see a huge problem with that.
Es geht denn also um Menschen in den USA, die nichts getan haben, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen in der Wahrnehmung dieser Bevölkerung hier, sondern die immer Steuern zahlen, brav in die Krankenversicherung einzahlen, ohne jemals was rauszunehmen aus dem System. Und die sollen bleiben, weil das sind die Nachbarn, die Freunde. Und da ist Gavin Newsom so ein Sprachrohr geworden für diese Wahrnehmung, weil er sagt, gegen Schwächere vorzugehen, wie das in diesem Fall die Einwanderungspolizei tut, das sei eben kein Zeichen der Stärke, sondern selbst ein Zeichen der Schwäche.
That's just weakness. Weakness masquerading as strength.
Ja, also es regt sich ordentlich Widerstand, nicht nur von Trump-Gegnern, sondern auch von denen, die ihn gewählt haben teilweise. Und dieser Widerstand, der zeigt sich eben auch in Form von großen Demonstrationen. Und da hat Donald Trump ja dann als Reaktion die Nationalgarde nach L.A. beordert. Erklär doch nochmal bitte, was genau ist die Nationalgarde?
Die Nationalgarde ist eine Reserveeinheit der US Army. Also die wird von jedem Bundesstaat gestellt. Kalifornien hat die größte mit 24.000 Soldaten. Die sind ein Teil der US-Streitkräfte, aber unter dem Kommando des jeweiligen Gouverneurs in Kalifornien, also von Gavin Newsom. Reserveeinheit heißt, das sind Menschen, die haben normale Berufe. Diese Einheiten sind ursprünglich mal angelegt worden, um überall im Land schnell einen Aufstand niederschlagen zu können oder eine Invasion abzuwehren, eine Rebellion abzuwenden, bevor die eigentliche Armee mobilisiert und einsatzbereit ist. In einem großen Land wie den USA kann das lange dauern. Heute werden die vor allem bei Naturkatastrophen eingesetzt, bei inneren Notlagen. Und in L.A. haben die jetzt eben den Auftrag bekommen vom Bund, nicht vom Gouverneur, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, die Agenten dieser Bundesbehörde ICE bei ihren Razzien zu schützen vor Protesten, vor Angriffen und auch deren Gebäude, weil vor denen oft demonstriert wird. Die Gefahr besteht aber, und das ist auch die Kritik, dass der Einsatz von Armee im Inneren so eine Lage erstmal eher geeignet ist, zu verschärfen als zu deeskalieren.
Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point.
Ja, außerdem hat Donald Trump noch was anderes gemacht, beziehungsweise Donald Trumps Verteidigungsminister, der hat nochmal 700 Marines abgestellt. Ja, was sind denn jetzt nochmal genau die Marines? Hat man vielleicht schon mal gehört, aber wie genau fügen die sich ein in dieses militärische System in den USA und wie unterscheiden die sich nochmal von der Nationalgarde?
Die Marines sind die Marineinfanterie, also eine eigene Teilstreitkraft der USA. Und die haben einen Ruf wie Donnerhall. Also das sind Elite-Soldaten. Das ist eine extrem harte Ausbildung, ein ganz starker Chorgeist, ein hohes Renommee. Das sind die Jungs und Mädels für die richtig schwierigen Aufgaben. Und das merkt man auch in der Selbstdarstellung von diesen Marines.
Marines are made for this. Made for the calling only warriors can answer.
Zum Beispiel habe ich mir mal so ein Promo-Video zur Rekrutierung angehört. Das geht in eine sehr eindeutige Richtung.
But you'll have to earn your place among us. Because you don't join the Marines. You become one.
Also die Lage muss sehr ernst sein, damit man sie überhaupt im Inneren einsetzen darf. Bei einem nationalen Notstand nach Terroranschlägen oder bei einer Invasion, bei einem breiten Volksaufstand. Und immer dann quasi, wenn die Polizei oder die Nationalgarde das nicht mehr kontrollieren können. Davon sind wir in den USA derzeit weit entfernt, das muss man klar sagen. Auch in Los Angeles, wo 5 Autos gebrannt haben oder so, das kriegt die Polizei dort schon ganz gut hin. Mhm. Trotzdem sind auch dort die Marines vom Verteidigungsminister dorthin entsandt, unterwegs, um zum Beispiel Gebäude zu schützen. Diese Präsenz ist ein politisches Symbol. Vor allem gegenüber Kalifornien und seiner bundesstaatlichen Regierung, also gegen den Gouverneur von Gavin Newsom.
Okay, also das heißt, dass der US-Präsident die Nationalgarde und die Marines beordert an einem bestimmten Ort, das ist eigentlich vorbehalten für besondere bedrohliche Ausnahmesituationen.
Es ist historisch vor allem extrem selten, also dass der US-Präsident das macht, ohne die Zustimmung vom Gouverneur, direkt die Kontrolle über diese Einheit zu übernehmen und zu sagen, ihr, das ist jetzt euer Einsatzbefehl. Das geschieht normalerweise im Einklang mit der bundesstaatlichen Regierung, zuletzt 2020, da gab es ja landesweit diese Proteste gegen Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd, Black Lives Matter, wir erinnern uns. Mhm. Da haben 23 Gouverneure gesagt, also die Hälfte fast aller Bundesstaaten in den USA, unsere Polizei schafft das nicht. Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen LKWs, Scheinwerfer, Stromgeneratoren, Sandsäcke, Straßensperren, Sanitäter, was auch immer.
Also da haben die Gouverneure, die Staaten selbst die Nationalgarde gerufen.
Genau, und gesagt, wir haben hier eine Lage, die ist sehr dynamisch. Wir wissen nicht, wo finden die nächsten Proteste statt, wie groß werden die und wie gefährlich wird das für die öffentliche Ordnung und für unsere Polizisten. Und deshalb brauchen wir Verstärkung. Interessant ist auch zu gucken, wann diese Nationalgarde denn nicht oder erst sehr spät gerufen wurde, obwohl das vielleicht logisch erschien, am 6. Januar 2021, nämlich in Washington.
Verletzte Soldaten und Polizisten bis heute traumatisiert. Eine Trump-Anhängerin wird erschossen. So viel Gewalt. Ein Schaden in Millionenhöhe.
Da sind ja hunderte Demonstranten mit Gewalt ins Kapitol eingedrungen, also ins Parlamentgebäude, mit dem erklärten Ziel, die Bestätigung der Wahl von Joe Biden zu verhindern, notfalls indem man den Vizepräsidenten tötet. Das haben sie dort skandiert.
Bring out peace! Bring out
Und damals wurde zwar auch die Nationalgarde gerufen, aber erst viele Stunden später, weil man die Gefahren bis dahin ein bisschen unterschätzt hat, weil die Zuständigkeiten unklar waren. Die Befehlskette ist da sehr komplex, weil DC ist kein Bundesstaat, da gibt es gar keinen Gouverneur. Mhm. Aber ein Machtwort von Donald Trump, der war ja damals noch amtierender Präsident, so wie er es heute ausgesprochen hat, das hat es damals eben auch nicht gegeben.
Also jetzt in dem Streit zwischen Donald Trump und Kaliforniens Gouverneur Newsom, da geht es ja genau um diesen Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien, in Los Angeles. Dieser Streit, der ist jetzt schon vor mehreren Gerichten gelandet und der läuft auch noch durch die Instanzen. Womit rechnest du jetzt? Was könnte sich da als nächstes entscheiden?
Ich glaube, das ist vergleichsweise offen, weil das juristische System in den USA eben auch ziemlich politisch ist, anders als wir das in Deutschland kennen. Also es ist tatsächlich so, dass Richter politisch ernannt werden, die führen auch teilweise Wahlkämpfe, werden also teilweise auch gewählt und machen ganz transparent dabei, von welcher gesellschaftspolitischen Schule oder von welchem politischen Hintergrund sie entstammen. Ich rechne damit, dass diese Entscheidung stehen bleiben könnte, also die Entscheidung, dass das legal war, was Donald Trump da gemacht hat, weil sich die Regierung einfach große Mühe gegeben hat, das juristisch auch alles sehr feinsinnig zu begründen. Sie machen da einfach ihre Hausaufgaben, das muss man sagen. Selbst wenn sich jetzt juristisch herausstellen sollte, dass das illegal war, die Nationalgarde da einfach aus Washington heraus dorthin zu kommandieren, dann ahnen wir auch schon, was passiert. Dann wird Donald Trump wieder behaupten, dass es trotzdem aber geboten gewesen sei, weil sonst Los Angeles in Schutt und Asche versunken wäre. Oder dass die Gerichtsbeschlüsse dagegen schlicht politisch motiviert sind. Das ist ein Muster, das kennen wir aus den vergangenen Wochen sehr deutlich, denn Donald Trump legt sich ja an vielen Stellen an mit der US-amerikanischen Justiz.
Also diese Entsendung der Nationalgarde nach L.A., nach Kalifornien, die ist zumindest umstritten, nicht nur juristisch, auch gesellschaftlich. Du hast aber eben schon gesagt, Donald Trump geht es dabei in erster Linie um ein Symbol. Was will Trump mit dieser Aktion eigentlich erreichen, meinst du?
Zum einen ist es politisch wichtig für ihn. Also das Thema Recht und Ordnung, Immigration, das sind einfach Kernversprechen dieser Partei und dieses Präsidenten. Es gibt aber ein Motiv dieser Regierung und ihres Handelns in den vergangenen ersten 4 Monaten dieser Amtszeit. Und das ist Entscheidungsgewalt, Befugnisse in Washington zu konzentrieren, also auf Bundesebene bei der Exekutive. Wir sehen einfach einen sehr radikalen Umbau dieses Systems. Das findet auf der Verwaltungsebene statt, die einfach sehr stark politisiert wird. Die soll eigentlich gar nicht politisch arbeiten, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ein Umweltamt. Das soll sagen, ist das jetzt eine gute Idee, da jetzt im Naturschutzgebiet nach Öl zu bohren oder sollten wir das lieber lassen? Mhm. Das sollen die anhand von wissenschaftlichen Abwägungen oder konkreten Untersuchungen feststellen, aber möglichst nicht politisch entscheiden. Im Sinne von, wer hat jetzt für wessen Wahlkampf gespendet? Wenn es darum geht, Gesundheitspolitik zu machen, wir hatten das Thema Impfungen ja nun in den vergangenen Jahren an vielen Stellen. Mhm. Da sollte das möglichst wissenschaftlich zugehen und nicht politisch. Das ist etwas, diese Bundesinstitutionen, auch Medien, also wer darf senden, wer bekommt eine Lizenz, das ist in den letzten Monaten glasklar eine politische Frage geworden in den USA. Und das ist eine systematische Schwächung von Bundesinstitutionen, die eigentlich nicht politisch arbeiten sollen. Und das sind Eingriffe in Grundrechte gegen Redefreiheit, Demonstrationsfreiheit, die Migration, dass niemand abgeschoben werden soll, ohne dass er ein richterliches Verfahren bekommt. Ein konkretes Beispiel für das Hinwegsetzen über so eine richterliche Anordnung kommt direkt zum Beispiel aus dem Bereich Abschiebungen, aus dem Bereich Migration. Da ging es gleich zu Anfang von Donald Trumps Amtszeit darum, dass sehr viele Menschen nach Venezuela abgeschoben werden sollten, weil es auch einfach das entsprechende Angebot der dortigen Regierung gab, die Donald Trump sehr nahe steht. Da ging es vor allem um die Frage, ist das okay, diese Menschen abzuschieben, ohne dass jeder einzelne das Recht hatte auf Due Process, sagt man hier, also auf einen vernünftigen Gerichtsprozess, in dem sie die Möglichkeit haben, ihren Fall darzulegen und zu sagen zum Beispiel, ja, ich habe momentan keine Aufenthaltsgenehmigung, aber ich befinde mich mitten im Prozess, im Antragsprozess und bis da keine Entscheidung gefallen ist, weil die Verwaltung hier so langsam ist, sollte ich vielleicht nicht abgeschoben werden. Dieses Argument, da haben die verantwortlichen Gerichte sehr klar gesagt, das ist überhaupt nicht okay, diese Menschen einfach in ein Flugzeug zu stecken und das losfliegen zu lassen. Und selbst ein Flugzeug, das jetzt gerade noch unterwegs ist, muss gefälligst umdrehen, muss gefälligst zurückkehren. Das hat einfach niemand gehört. Das Fax hat niemand gelesen, da ist niemand ans Telefon gegangen in Washington. Das hat man einfach ignoriert. Und das sogar noch sehr höhnisch, sehr gehässig kommentiert nach dem Motto, ups, ist uns wohl irgendwie durchgerutscht. Also das gibt es schon, dass man sagt, okay, da setzen wir uns auch einfach mal über das hinweg und versuchen damit auch diese Botschaft zu senden, dass ein starker Staat, der das tut, der eine starke Exekutive, die das tut, eben auch dazu in der Lage ist, Ergebnisse zu liefern, die wir unseren Wählern versprochen haben. Und aus diesem Wählerauftrag leiten sie das eben auch ab, dass genau das ihre Aufgabe sei. Also es gibt da doch einige Anzeichen, sehr zahlreiche Beispiele, die belegen, dass es Donald Trump darum geht, dieses demokratische System aus Gewaltenteilung, aus gegenseitige Kontrolle von Institutionen umzubauen in Richtung, er sagt, was passiert und dann wird es auch gemacht.
Wenn wir sagen, es gibt Hinweise, dass es umgebaut werden könnte, in welche Richtung geht das? Also wenn wir nicht mehr von der Demokratie sprechen, von welcher Form von System reden wir hier?
Na, wir reden von einem System mit autoritären Zügen. Also Trumps erste Amtszeit und seine zweite Amtszeit, die sind sehr verschieden. 2016 bis 2020, da war das eine, ich sag mal, sehr diverse, das würde er niemals so nennen, aber eine sehr diverse Regierung, die politisch zumindest sehr divers aufgestellt war. Im Verteidigungsministerium, im Außenministerium haben Leute gesessen, die gesagt haben, wir müssen an diesen oder jenen Konfliktherd rein, wir müssen da mitgestalten, wir müssen unsere Soldaten dahin schicken und Leute, die gesagt haben, nein, wir müssen raus aus Afghanistan. So war das auch bei der Gesundheitspolitik oder bei anderen Feldern, dass man wirklich eine große Bandbreite zu hören bekommen hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist ein Umbau, das ging alles sehr, sehr schnell. Es war sehr gut vorbereitet. Die Opposition in den USA kritisiert das als autoritär, als Machtmissbrauch und man kann auch über solche Begriffe diskutieren. Aber man darf, finde ich, nicht vergessen, dass das im weitesten Sinne ja innerhalb des Systems passiert. Also Donald Trump missachtet hin und wieder richterliche Anordnungen, das gibt es vor allem beim Thema Migration. Seine Behörden wie ICE missachten auch in vielen Einzelfällen nachgewiesenermaßen die Grundrechte von Menschen. Aber das Regieren über Präsidialdekrete, das Entlassen von Zehntausenden Regierungsmitarbeitern, Vorenthalten von Geldern auf Bundesebene, die Zölle, dass das alles per Notstandsverordnung möglich ist, aus dem Weißen Haus heraus, das ist alles im System so vorgesehen. Also die Regierung gibt sich große Mühe, zwar die Grenzen dieser Verfassung in den USA auszudehnen, aber sie eben nicht zu brechen, sondern innerhalb der Gesetze zu bleiben. Und auch bei der Frage, um zurückzukommen, wie kann der Präsident jetzt einen Bundesstaat wie Kalifornien, der vom politischen Gegner regiert wird, der größte, der wichtigste von allen ist, wie kann er den dazu bringen, etwas zu tun, was die gar nicht wollen? Das ist das übergeordnete Ziel von Donald Trump, sehe ich. Also er legt sich da mit dem Stärksten an in der Runde, auch um die anderen Bundesstaaten abzuschrecken.
Jetzt haben wir schon gehört, Kalifornien klagt jetzt gegen den Einsatz der Nationalgarde, versucht sich also zu wehren. Gibt es denn noch andere Mittel, wie sich der Bundesstaat gegen die wachsende Einflussnahme des US-Präsidenten wehren kann?
Die USA haben ja so wie Deutschland ein föderales System, aber im Unterschied dazu nochmal eins, wo sehr viel Entscheidungsmacht bei den Bundesstaaten liegen. Die können ganz viel selbst entscheiden, vom Bildungssystem, Gesundheitssystem bis zum Strafrecht. Es ist nicht überall gleich strafbar, in eine Wohnung einzubrechen zum Beispiel. Und dazu gehört auch so ein System von Checks and Balances, sagt man hier. Also wo eben auch die Ebene der Bundesstaaten verschiedene Möglichkeiten hat, den Einfluss aus Washington nicht nur zu begrenzen, sondern sogar Klage zu erheben. Das klingt alles jetzt sehr theoretisch und dröge, ist aber super spannend, weil da eine große Gefahr drin liegt, wenn das nicht funktioniert. Wir können es ja mal weiterspinnen. Kalifornien ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, gleich hinter Deutschland.
Also nur der Staat, ja? Also
nur der Bundesstaat, selbst was die Wirtschaftsleistung angeht, liegt auf Platz 4 weltweit, vor Japan. Wenn die jetzt sagen würden, uns geht es zu weit, wie uns der Präsident so rumschubst, die Gelder vorenthält, da überweisen wir jetzt einfach auch keine Steuergelder mehr in die Hauptstadt rein. Und das hat Gavin Newsom auch schon angedroht. Dann wäre das, wenn er das täte, mindestens mal eine Verfassungskrise ersten Ranges. Vielleicht sogar eben die Gefahr, dass die Vereinigten Staaten von Amerika am Ende dieser Straße, in die sie da gerade einbiegen, eben keine mehr sind. Nicht mehr Vereinigte Staaten sind, sondern Staaten, die sich gegen den Staat aufwenden. Das wäre wirklich so noch nicht da gewesen seit dem letzten Bürgerkrieg.
Wie verhalten sich denn andere US-Bundesstaaten? Wir haben jetzt so viel über Kalifornien geredet. Wie sieht das denn im Rest der USA aus aktuell?
Das finde ich besonders spannend. Mag nerdig sein, aber ist politisch ungeheuer interessant. Die sind nämlich sehr gespalten, weil das politisch alles ungeheuer riskant ist. Man darf nicht vergessen, es gibt Millionen Amerikaner, die finden das gut. Die sagen, Parlamente und Gerichte, die reden immer nur und jetzt kommt mal einer, der macht mal, der greift endlich mal durch. Und das finden vor allem Republikaner gut. Und viele Gouverneure aus republikanischen Bundesstaaten wollen von diesen Menschen gewählt werden, sind deshalb jetzt vergleichsweise still. Aber die Unabhängigkeit der Bundesstaaten ist eigentlich ein urrepublikanisches Thema. Also diese republikanischen Bundesstaaten, die wollen ihre eigenen Waffengesetze haben. Die wollen selber über Abtreibung entscheiden oder sie verbieten. Die wollen entscheiden, was in den Schulbüchern steht oder eben entscheiden, ob man da jetzt Fracking betreiben darf oder nicht. Die haben Barack Obama zum Beispiel immer einen Diktator genannt, wenn der versucht hat, da reinzureden in diese Fragen. Und vor 165 Jahren haben die südlichen Bundesstaaten deswegen ja buchstäblichen Bürgerkrieg angezettelt. Jetzt gefällt ihnen das zwar politisch, was dieser Präsident macht, aber das ist trotzdem paradox, weil sie ihre eigene Position damit schwächen, ihre Autonomie beschränken und politische Freiheit freiwillig abgeben, wenn sie dem jetzt nachgeben. Mhm. Und das ist auch ein Argument, das Gavin Newsom immer wieder vorführt und sagt, hört mal, ihr anderen Bundesstaaten, ich kämpfe hier auch für euch.
When Donald Trump sought blanket authority to commandeer the National Guard, he made that order apply to every state in this nation.
Das geht sonst nicht gut aus, auch für eure Position, selbst wenn ihr Republikaner sein solltet.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next.
Sag mal, du bist ja vor Ort und kriegst auch ganz viel mit an Reaktionen aus der Bevölkerung. Wie schauen denn die Menschen in den USA auf diesen Streit zwischen Trump und Kalifornien?
Na, man muss erst mal festhalten, dass diese Regierung tatsächlich ihre Wahlversprechen einlöst. Sie liefert sehr rasant, sehr effektiv und sehr erfolgreich das, was sie versprochen hat, diesen Staatsapparat umzukrempeln. Es war immer diese Erzählung, ich gehe dahin nach Washington und ich mache das alles anders als bisher. Ich lege den Sumpf trocken und so weiter. Trump zeigt auch einen ganz herausragenden, finde ich, politischen Instinkt. Er wählt immer sehr große Worte und sehr symbolische Taten. Und wenn es dann aber irgendwie eng wird, weil sich vielleicht eine öffentliche Meinung dreht dagegen, dann hört er auch auf zu drücken. Dann stellt er schnell ein anderes Thema nach vorne. Das war so bei der Außenpolitik, Ukraine über Gaza bis Iran jetzt. Gemessen an diesem Hin und Her, an diesem, naja, sehr erratischen Handeln und auch an den Zumutungen, die es ja gibt in der aktuellen Zeit. Ja, die Inflation ist niedrig, aber die Preise sind ziemlich hoch. Die Gesundheitsversorgung wird gekürzt. Es findet eine Umverteilung statt von unten nach oben. Gemessen daran sind die aktuellen Zustimmungsraten nicht ungewöhnlich schlecht für einen Präsidenten an diesem Punkt seiner Amtszeit. Mhm. Die liegen im unteren Bereich, aber sie sind besser als in seiner ersten Amtszeit. Und das liegt auch daran, glaube ich, dass da kein einheitlicher politischer Gegner ist, der geschlossen auftritt und sagt, nee, das machen wir jetzt mal nicht, sondern wir machen das anders, nämlich so. Und das hier ist unser Gegenvorschlag. Das ist so deutlich nicht zu hören.
Die USA, die werden ja oft als die älteste Demokratie der Welt bezeichnet, waren über lange Zeit auch Vorbild damit für viele andere Länder auf der Welt. Auch wenn das natürlich super schwierig ist, das irgendwie einzuschätzen. Was würdest du sagen, wie wird es weitergehen? Wo könnte Donald Trump die USA in den nächsten Jahren hinführen?
Donald Trump arbeitet an einer sehr dauerhaften Umgestaltung und Zentralisierung der Macht in der Bundesregierung. Also das soll nachhaltig sein, das merkt man, unter dieser direkten Kontrolle des Präsidenten, mit einer starken Exekutive, mit einer politisierten Verwaltung, die jetzt in diesem Fall eine wirtschaftsliberale Politik umsetzen soll und gesellschaftliche Errungenschaften zurückdrehen soll, wie jetzt Umweltschutz, Sozialstandards, Gleichstellung oder sowas. Der Präsident soll also seine Vorstellungen so umsetzen können, ohne jetzt nennenswerte Widerstände zu haben. Ich glaube, das wäre ein sehr nachhaltiger Schaden für die Gewaltenteilung in den USA, weil das jetzt erstmal sehr konkrete Auswirkungen auf die Menschen hat, die unter einem besonderen Schutz stehen, weil sie zum Beispiel Minderheiten sind. Vor allem ist dieses System, das hier geschaffen wird, dadurch, dass die Kontrollinstanzen so geschwächt werden, aber auch sehr anfällig für Missbrauch und für Korruption und für persönliche Bereicherung, ohne dass da eben eine Kontrolle ist, die sagt, nee, Achtung, so geht das aber nicht. Und ich finde das deshalb besorgniserregend, weil ich nicht so naiv sein möchte, zu glauben, dass die nächste Regierung das alles wieder rückgängig macht. Ganz egal, von welcher Partei sie kommt. Historisch betrachtet, da kann man, glaube ich, optimistisch sein, sind die USA sehr resilient gewesen gegen Krisen, gegen Machtüberschreitungen. Die hat es ja immer schon gegeben. Das System hat es aber immer geschafft, diese Überschreitungen wieder auszugleichen. Dafür braucht es aber Institutionen wie Justiz und auch Zivilgesellschaft, die sich dagegen wehren, gegen ihre eigene Entwertung. Und das ist natürlich am wichtigsten, dafür müssen alle die demokratischen Spielregeln weiterhin einhalten und von allen Seiten respektieren.
Also du sagst, es braucht ein Gegengewicht. Wer genau könnte Donald Trump dennoch einen Strich durch die Rechnung machen?
Es kommt sehr stark auf die Justiz an, wie politisch agiert die. Es gibt auch viele Bundesrichter, die durchaus von vielleicht sogar noch George W. Bush ernannt worden sind, die aber jetzt sagen, nee, so weit geht das nicht. Es kommt sehr stark darauf an, auch was die eigene Partei tut. Wir hatten vor 2 Wochen einen Moment, da war es mal kurz so, dass Elon Musk sich hingestellt hat und gesagt hat, dieses große Gesetzespaket, was du davor hast, Donald Trump, mit diesen vielen Staatsausgaben, das würde das Defizit vergrößern, das würde unsere Schulden vergrößern, das sollten wir mal nicht machen. Und da war die Partei kurz davor, wirklich mal in einen Dissens auszubrechen über die Politik dieses Donald Trump. Das ist jetzt kommoderweise mit den Ausschreitungen in L.A. und mit dem Streit dort wieder komplett aus den Nachrichten verschwunden. Ich will sagen, es gibt durchaus Mechanismen und Dynamiken, die das aufhalten können oder zumindest erschweren können. Und ich glaube auch, dass das tun wird. Der Schwung kann so nicht durchgezogen werden über all jetzt die anstehenden nächsten Jahre dieser Amtszeit. Und dass da momentan noch niemand ist, der, ich sag mal, das schafft, diese Kritik hinter sich auch zu versammeln, von Gewerkschaften über NGOs bis hin zu gesellschaftlichen Gruppen und ihren Sprachrohren. Das, glaube ich, bleibt auch nicht lange so. Man kann aber trotzdem nur hoffen, dass dabei eben diese Regeln der Debatte nicht nur, sondern eben auch des Friedens respektiert werden und dass das Ganze ohne Gewalt abläuft. Und deshalb ist es eben auch nicht unerheblich, was da gerade in Los Angeles passiert und wie sich das über die nächsten Wochen entwickelt, in denen ja dort weiterhin auch die Soldaten bleiben werden. Zumindest für die nächsten 1,5 Monate haben die noch ein Mandat. Und ja, ich glaube, da steht sehr viel auf dem Spiel.
Vielen Dank dir, Samuel.
Vielen Dank euch.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast, mit einem Blick in die USA unter Donald Trump und der Frage, wie es um die Demokratie dort steht. Mein Gast war Samuel Jakisch, der als US-Korrespondent für die ARD aus Washington berichtet. News von ihm und seinen Kollegen zu den aktuellen Ereignissen findet ihr natürlich auf tagesschau.de. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch, mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Viktor Völzner-Weresch, Christiane Gehäuser-Kamp und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und einen Hörtipp gibt's noch, und zwar den Podcast Amerika, wir müssen reden. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni beobachtet darin mit seiner amerikanischen Ehefrau Jiffa Bourguignon, was in ihrer zweiten Heimat, den USA, passiert. Sie analysieren, welche Konsequenzen Trumps Politik für die USA und den Rest der Welt hat. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.